Hallo und herzlich willkommen zum Dessert-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Wir waren eine kurze Weile weg, aber jetzt sind wir dafür ganz besonders zurück. Denn dies ist keine ganz gewöhnliche Folge. Wir haben eine neue Reihe. Sie heißt Die Redaktion. Bei Dossier ist ja Journalismus immer Teamarbeit. Darum berichten in unserem neuen Format RedakteurInnen gemeinsam von ihren neuesten investigativen Recherchen. Sie berichten, was sie bei den Recherchen gelernt haben, und wir haben uns vorgenommen, pro Staffel immer ein Thema zu behandeln. In der ersten Staffel geht es um unser neues Dossiermagazin Ungarn, eine Reise ans Ende der Demokratie. Ihr fragt euch vielleicht, warum genau jetzt eine Staffel und ein Magazin zu Ungarn? Naja, es ist so, dass im März 2025 die Pride in Budapest verboten wurde, und das haben wir dann als Anlass genommen, uns dem zu widmen und ein Magazin zu machen. Ich werde die nächsten drei Folgen nicht alleine bestreiten. Ich habe zwei Gäste bei mir. Einmal Georg Eckelsberger, stellvertretender Chefredakteur von Dossier. Hallo.
Hallo.
Und David Geidosch, freier Journalist.
Hallo.
Wie geht's euch zweien?
Sehr gut. Danke für die Einladung in unserem Podcast, David.
Ich sollte vielleicht noch kurz sagen, ich bin David Winter, Audience-Redakteur bei Dossier. Ihr wart für uns fürs neue Magazin in Ungarn unterwegs?
Ja, eigentlich an mehreren Orten in Ungarn. Wir haben eine Reise unternommen, um einen investigativen Reiseführer über Ungarn zu schreiben. Der ist jetzt erschienen. Und ja, wir wollten eigentlich auch andere Menschen aus Österreich dazu motivieren, nach Ungarn zu fahren. Ungarn ist ein sehr interessantes, vielfältiges Land. Aber wir wollten halt gleichzeitig auch den Menschen etwas zur Hand geben, womit sie ein bisschen hinter die Fassaden blicken können und auch verstehen können, was politisch gerade abgeht in Ungarn. Und das ist einiges.
Dann nochmal die Frage, ich habe es gerade versucht schon anzureißen in der Begrüßung, aber was war denn quasi der Auslöser für die Recherche?
Da fange ich vielleicht kurz an, weil das David Geidosch dann zu unserem Team gestoßen ist, war ja eigentlich ein glücklicher Zufall, als wir das Thema schon festgelegt hatten. Du hast das ja eingangs gesagt, dieses Verbot der Budapester Pride war sozusagen ein neuer, unter Anführungszeichen, Höhepunkt in der Eskalation eigentlich in Ungarn, wo es um die Einschränkung der Rechte, der Freiheit, der Demokratie geht. Und das war ein Moment, wo dann bei uns in der Redaktion, bei Dossier, eine Idee entstanden ist. Und das war die, dass wir den Eindruck haben, dass wir über Ungarn eigentlich relativ viel lesen. Es gibt viele Schlagzeilen, Stichwort Viktor Orban. Man ist vielleicht fast schon ein Stück weit abgestumpft dazu und bekommt aber gleichzeitig, und das ist ein bisschen ein Paradoxon, nicht so viel mit darüber, wie sich das Leben in Ungarn, in unserem Nachbarland eigentlich verändert hat in den letzten 15 Jahren. Und da war es dann eine glückliche Fügung, dass David Geidosch in unser journalistisches Leben getreten ist.
Wie ist das denn passiert?
Ich habe eine Reportage geschrieben über Orbans Heimatdorf Feldschut, wo ihr dann ja auch wart. Und ich wollte es eigentlich mal nur so zum Begutachten mal zum Dossier schicken. Und da kam ganz schnell eine Antwort, hey, wir machen gerade was über Ungarn. Willst du vielleicht mitmachen? Das war irgendwie echt ein toller Zufall, fand ich, ja.
Es war ein toller Zufall, aus vielerlei Gründen, denn David Geidosch, du bist ja Ungar.
Genau, halb Ungar, geboren, und ich spreche die Sprache, und das, ja.
Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil in der ganzen Recherche diese Sprachbarriere, und das war natürlich eine der ersten Erkenntnisse bei dieser Recherche, ist natürlich ein großes Hemmnis und ist natürlich auch einer der Gründe, warum Ungarn, das ja eben Österreichs Nachbarland ist, mit dem wir historisch, gesellschaftlich eigentlich sehr stark verbunden sind, auch wirtschaftlich sehr stark verbunden sind, dass es trotzdem hier der Austausch dann teilweise recht begrenzt ist. Und das hat sicher mit der Sprache zu tun, und Davids sehr wertvolle Hilfe war unter anderem auch die, uns dazu helfen, zum Beispiel Worte richtig auszusprechen. Mhm. Das wird sicher im Rahmen dieses Podcasts auch noch hin und wieder vorkommen.
Achtung,
ja.
Achtung.
Ja, genau.
Stellen Sie die Uhr danach.
Und dann haben wir losgelegt. Das war eine glückliche Fügung, und konnten mit Davids Hilfe eigentlich einen, glaube ich, sehr umfassenden Blick nach Ungarn werfen, wo wir viel gelernt haben. Wir waren in Budapest, wir waren, habe ich jetzt schon richtig ausgesprochen, oder Budapest, wir waren eben in Feldschut, Viktor Orbans Heimatort, David war in der ärmsten Region Ungarns, und wir haben auch Spuren der Urbanisierung in Österreich gefunden, auch ganz interessant.
Auf all das wollen wir zu sprechen kommen in den nächsten drei Folgen. Wir wollen noch nicht so viel vorwegnehmen. Du hast es schon gesagt, Georg, wir wollten ja einen investigativen Reiseführer machen. Wie zeigt sich denn so der politische Druck, den es in Ungarn gibt, am Beispiel von Budapest?
Budapest ist natürlich, ich werde jetzt auch österreichisch-deutsch aussprechen, Budapest ist natürlich eine Stadt, die vielen Österreicherinnen und Österreichern vertraut ist, weil man sie gern besucht. Die Stadt ist ja mit dem Zug sehr schnell zu erreichen, 2,5 Stunden von Wien aus, ist also ungefähr so mit dem Zug so schnell zu erreichen wie Graz. Budapest ist, glaube ich, ein beliebtes Ziel für Wochenendurlaube. Ich habe mir auch sagen lassen, für Junggesellinnenabschiede. Es gibt schöne Thermalbäder. Budapest ist also eine hippe, moderne Stadt. Und das war schon auch eine der Kenntnisse. Wir sind Ende April nach Budapest gereist, um einmal dort zu recherchieren. Und insbesondere, wenn man sich vorher mit dem Thema stark beschäftigt, mit eben dem Abbau der Demokratie, mit Viktor Orbáns autoritären Tendenzen, dann entsteht natürlich ein gewisses Bild im Kopf. Als wir dann in Budapest angekommen sind, war natürlich sofort die erste Erkenntnis, natürlich springt einem diese Autokratie dort nicht ins Gesicht. Ja. Das gesellschaftliche Leben ist zumindest auf den ersten Blick an der Oberfläche in Budapest natürlich absolut vergleichbar mit Wien. Also das ist eine relativ banale Erkenntnis. Also die Leute gehen dort genauso aus, die Leute besuchen kulturelle Veranstaltungen aller Art. Und Budapest ist natürlich auch, die haben einen grünen Bürgermeister. Also Budapest ist natürlich so wie viele Metropolen in Österreich politisch eher links.
Wie habt ihr euch denn dann dieser ungarischen Autokratie genähert, wenn man es auf den ersten Blick gar nicht so merkt?
Dieses Merken, dieses Grenzen ziehen zwischen Demokratie, Autokratie, zwischen liberaler Demokratie und illiberaler Demokratie, da werden wir, glaube ich, auch noch drüber reden, was da überhaupt gemeint ist, ist, glaube ich, eine der großen Fragen unserer Gegenwart, die uns halt weltweit beschäftigen. Ungarn, und das haben wir jetzt eingangs noch gar nicht gesagt, ist ja so etwas wie ein Modellstaat weltweit geworden für eben diese illiberale Demokratie. Und nicht zuletzt, der US-Präsident Donald Trump ist ja ein bekennender Fan von Viktor Orbán, sieht ihn als starken Mann und bewundert ihn quasi dafür, was er in Ungarn gemacht hat. Und genau diese Frage, wie merkt man denn eigentlich, wenn ein Land an die Grenzen der Demokratie kommt, so wie es in Ungarn eben passiert ist und wie es in den USA aktuell eben auch sich zeigt, das ist, glaube ich, eine der großen Fragen und das wollten wir in Ungarn auch rausfinden. Unser Zugang war der, wir haben einmal die Themen identifiziert, wo es am heikelsten ist, wo im Moment die Demokratie in Ungarn am stärksten bedroht ist. Und das waren unserer Analyse nach einerseits die Medien, die freien Medien, der Journalismus. Das ist auf der anderen Seite die Zivilgesellschaft, das heißt NGOs, zum Beispiel Umweltschutzorganisationen. Das sind natürlich Minderheiten, die ins Visier geraten sind. Wir haben es eingangs erwähnt mit der Pride. Das heißt, queere Menschen, homosexuelle Menschen, non-binäre Menschen sind in Ungarn von der Regierung zum Feindbild erklärt worden. Und das sind natürlich auch politische Oppositionelle, also Leute, die politisch anderer Meinung sind als Viktor Orbán. Und das war unser Zugang. Wir haben gesagt, wir fahren nach Ungarn und besuchen diese Leute auf und wir fragen sie, wie es ihnen geht.
Und es ist einfach, diese Leute zu treffen, also trauen sie sich frei zu reden mit einem österreichischen Medium?
Ja, also wir sind bei der Recherche natürlich so vorgegangen. Wir hatten natürlich mit David Gajdosch einen Insider, der auch gut vernetzt ist in Ungarn. Aber wir haben natürlich auch einmal in Österreich begonnen zu recherchieren und haben mal hier auch mit Expertinnen und Experten gesprochen, mit Exil-Ungarn und Ungarinnen, die in Wien leben. Das sind natürlich auch einige und natürlich auch immer mehr geworden in den letzten 15 Jahren, weil zum Beispiel Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen, auch Juristinnen und dann teilweise eben nicht mehr frei arbeiten können in Ungarn und dann das Land verlassen haben. Aber wie soll man sagen, diese Menschen, die in Ungarn eben sozusagen an der Grenze stehen, dessen, was dort noch erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, eben kritische Journalisten oder auch Aktivisten, die haben mit uns gesprochen, haben das Vertrauen gehabt, eben mit uns zu sprechen. Und man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, und das ist vielleicht auch eine der Erkenntnisse. Ich habe es eingangs schon gesagt, dass die Autokratie einem ja nicht so ins Gesicht springt. Es ist ja auch nicht verboten, in Ungarn etwas Kritisches über Viktor Orbán zu sagen. Aber es kann halt passieren, dass man einen Preis dafür bezahlt. Und es wird auch immer bedrohlicher, die Situation.
Ich habe aber auch durchaus so die Erfahrung gemacht, auch in Budapest, dass auch junge Leute Angst hatten, etwas zu sagen oder sich zu äußern. Ich war zum Beispiel, wir würden vielleicht noch reden über dieses Amt für Souveränitätsschutz, was jetzt in dieser neuen Presseregulierungsmaßnahme eine große Rolle spielt. Davor habe ich versucht, mit PassantInnen zu reden und da waren viele Leute, die Angst hatten, auch vor Kameras, die da sind und auch anderswo, die sich nicht äußern wollten oder auch konkret dazu sagten, dass sie bitte nicht fragen, weil ich habe Angst um meinen Job. Ja, oder die Leute, die dann doch was gesagt haben, wirklich gefleht haben darum, ihre Namen nicht zu erwähnen, sonst haben sie Probleme.
Krass. Was mich nur interessiert, David, wie ist das für dich? Du hast gesagt, du bist halb Ungar. Mhm. Hat man da selber dann so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl? Wir haben eben schon kurz geredet, du hast ja auch noch Familie da. So Stichwort so eine Schere im Kopf. Kann man da komplett frei sein beim Arbeiten?
Ich bin da frei rangegangen und habe erstmal gar nicht dran gedacht und mittendrin ist mir dann aufgefallen, habe ich dann in die Familiengruppe, in die ungarische geschrieben, wir hoffen, dass ihr da keine Probleme damit habt und die waren alle sehr nett. Ich habe mit meinem Onkel auch geredet, das sind oppositionelle Menschen und die unterstützen mich dabei. Amüsant, hoffentlich nur amüsant, war die Episode, als meine Oma, die 88 ist und im Altersheim lebt, dass die immer wieder sehr besorgt jetzt anruft, damit mir da alles passt und auch um sich selbst Angst hat, ob sie vielleicht abgeholt wird. Das sind natürlich auch oft, gerade bei den älteren Menschen, und ich glaube, das wird auch eine große Rolle spielen, wenn wir über das Land reden, eben Reflexe aus der alten Zeit, aus der Sozialismuszeit.
Was David jetzt gerade erwähnt hat, war übrigens ein Eindruck, den ich auch oft hatte, dieser Art Galgenhumor oder diese Frage, ist das jetzt, kann man da jetzt drüber lachen, dass zum Beispiel eben die Oma oder kann man das darüber schmunzeln, dass die Oma jetzt Angst hat? Wahrscheinlich nicht, denn das war ein Gefühl, das ich oft hatte in Gesprächen auch mit Journalisten, mit Aktivisten in Ungarn, die wollen jetzt auch nicht ihre Situation überdramatisieren und neigen dann dazu, auch vielleicht darüber zu schmunzeln. Und da gibt es eben Amt, das wurde eben das Amt für Souveränitätsschutz erwähnt. Vielleicht sagen wir da kurz ein paar Sätze dazu. Das ist eben eine relativ neue Einrichtung der ungarischen Regierung, die eine Art Überwachungsorgan ist und quasi die kritische Zivilgesellschaft durchleuchtet, mit dem Ziel, ausländische Unterwanderung und Finanzierung, die Souveränität Ungarns bedroht, quasi zu erkennen. Das ist ein ziemliches Pauschalmittel, ein ziemlich stumpfes Werkzeug, mit dem man sehr viel Schaden anrichten kann, mit dem man sehr schnell jemanden ins Visier rücken kann. Denn es reicht natürlich schon, wenn jetzt zum Beispiel eine Organisation, ein Verein, ein Medium zum Beispiel einen Unterstützer, einen Spender, einen Abonnenten aus dem Ausland hat, der halt seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt oder vielleicht eine Förderung von der EU bekommt oder solche Dinge. Dann könnte man hier schon ins Visier geraten.
Doch kurz konkretisieren, das wäre der Fall, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, was eingebracht wurde vor kurzem und was nach Protesten und vielleicht auch aus dem Grund, weil sie das Thema noch weiter bearbeiten wollen, was immer eine andere Frage ist im Orbán-System, jetzt im Herbst wieder weiter bearbeitet wird. Weil bis dahin und bis jetzt mittlerweile auch noch ist dieses Amt relativ so sinnlos dahin geplätschert und hat irgendwelche Berichte geschrieben, die überhaupt keine Folgen noch hatten.
Und das ist genau der entscheidende Punkt. Da werden quasi Berichte geschrieben, die werden, glaube ich, auch veröffentlicht. Mhm. Die werden, wie uns auch zum Beispiel, wir haben zwei Medien besucht in Ungarn, in Budapest, Direkt 36 und Adlazu, mit denen wir auch schon kooperiert haben, das sind auch investigative Redaktionen von dort. Adlazu ist ins Visier dieses Amts geraten. Die bekamen einen Fragebogen, da werden wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge noch genauer drüber reden, mussten viele, viele Fragen beantworten und dann wurde mal ein Bericht geschrieben und online gestellt, wurde auch offenbar an gleichgeschaltete regierungsnahe Medien gespielt, die dann auch da irgendwie das Medium angegriffen haben. Aber sonst ist einmal nichts passiert. Und das ist auch eine Art gespenstische Stille, wo aber wir auch mit Expertinnen gesprochen haben, die uns gesagt haben, das ist eben nicht zu unterschätzen, weil einerseits, du hast vorher Schere im Kopf erwähnt, das ist natürlich ein mulmiges Gefühl, wenn hier die Behörde einmal diesen Bericht verfasst hat und der liegt jetzt einmal irgendwo und man weiß nicht, was passiert. Aber es fehlt dann natürlich auch nicht mehr viel, um dieses Gesetz, sage ich jetzt einmal, scharf zu schalten und die Sanktion zum Beispiel zu ergänzen. Diesen Moment, dass man vielleicht schmunzelt, dass man Galgenhumor hört, auch von den Interviewpartnern und dass man dann nicht genau weiß, okay, soll man lachen oder friert einem das Lächeln eher ein, den hatten wir wirklich oft in der Recherche.
Ungarn, eine Reise ans Ende der Demokratie heißt unser aktuelles Magazin. Ihr wart ja nicht nur in Budapest, sondern das System Orbán kann man ja vielleicht auch ganz gut erkennen, wenn man in den Heimatort von Viktor Orbán fährt. Wie erkennt man denn in Feldschuh das System Viktor Orbán?
ich finde immer, das ist ein bisschen so ein Theme Park von dieser Korruption, die in Ungarn wirklich auf ganz, ganz hohem Maße betrieben wird. In diesem Ort, was ja knapp 2000 EinwohnerInnen hat, gibt es zum Beispiel ein Stadion mit knapp 4000 Sitzen und dazu einen Verein, der von Orban selbst gegründet wurde, wo er immer in jedem Spiel dabei ist. Und dieser Verein war kurzzeitig, wo wir die Recherche gemacht haben, Tabellenführer auch der ungarischen Bundesliga, ist dann ganz, ganz knapp doch nicht Meister geworden. Und da allein für um so einen Verein aufzubauen mit doch internationalen Spielern und so weiter und einer Riesenakademie, das ist ja Unmengen von Geld, was da reinfließt. Und sein Haus, sein kleines, wo er sich ein bisschen stilisiert als eben einer, der vom Lande kommt, das ist so ein Bauernhaus, so ein hübsches kleines, steht direkt neben dem Stadion.
Ja, also wir waren unabhängig voneinander in Feldschut und haben uns da einen Eindruck verschafft. Und das ist, um jetzt in dem auch dem Jargon des investigativen Reiseführers zu bleiben, ist Feldschut auf jeden Fall eine Reise wert. Einerseits für Fußballfans, weil man kann sich dieses Stadion anschauen. Da würde ich jetzt wirklich einmal verweisen, da muss man sich das Dossiermagazin auf jeden Fall bestellen, weil das muss man gesehen haben, sonst kann man es nicht wirklich begreifen. Ich meine, wir können uns kurz bemühen, das mal zu beschreiben, wie dieses Stadion ausschaut.
Es ist wunderschön, finde ich. Ich war drin, ich habe ein Spiel angeschaut das ist mit so Holzelementen. Von draußen ist eher so ein Monstrum in Schwarz. Von drin ist es eben mit Beton und viel Holz, was so ein bisschen waldartig da steht. Das ist wirklich hübsch. Und man kommt für 2 Euro ein bisschen weniger rein, weil es ist fast immer leer, weil im Dorf lebt niemand und es gibt keine Fans von diesem Club, obwohl die Tabellenführer sind, kurioserweise, oder Zeiter letztendlich. Ja,
ja, also über diesen Ort, wir werden ja dann in einer weiteren Folge noch so ein bisschen über diesen krassen Gegensatz in Ungarn sprechen, dass es hier diese schamlos zur Schau gestellten Reichtum eines Machtzirkels gibt und auf der anderen Seite wirklich bitterarme Gegenden, wie man es sich eigentlich innerhalb der EU nicht vorstellen mag oder wie es sicher auch nicht im Sinne der Union ist. Wenn man da in diesen Heimatort von Orban kommt, mein Gefühl war, ich finde, man merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Irgendwas passt da nicht. Zum Beispiel dieses Stadion, da gibt es noch 2 Gebäude daneben, ein riesiges Hotel und so ein Clubhaus. Es schauen aus, als wäre da ein Raumschiff gelandet oder mehrere Raumschiffe nebeneinander, einfach in einem Bauerndorf, das sonst recht vergleichbar ist mit dem, was man vielleicht im Burgenland auch sieht, wenn man da rumfährt. Das heißt, es gibt Felder, Agrar und dann zwischendurch gibt es diese Prachtbauten und dann plötzlich kommt eine riesige Oase, ein wunderschöner Golfclub, ein Golfkurs, der eben zur Hälfte gehört einem Schulfreund von Viktor Orban und zur anderen Hälfte seinem Schwiegersohn.
Ja, aber dem müssen wir vielleicht auch noch ein Wort verlieren über den Lőrinc Mészáros heißt er, der war auf der gleichen Schule eben und ein Bekannter von Orban und der ist nach dem Wegfall eines anderen Partei finanziert sozusagen ab 2014 rasant schnell sehr, sehr reich geworden durch Staatsaufträge und Co. Und mittlerweile ist er der reichste Mann des Landes. Er war auch lange der Bürgermeister und ist auch der Präsident, glaube ich, dieses Clubs. Und ihm gehört auch eben dieser Golfclub da um die Ecke.
Dort gibt es tatsächlich noch, wir haben es betitelt in unserem Magazin, als die Sehenswürdigkeiten der Kleptokratie. Und Kleptokratie, wir haben uns auch überlegt, unser Faktencheck und Lektorat hat uns darauf hingewiesen, dass das ein sehr harter Begriff ist. Aber er trifft halt dieses System, das sich in Ungarn etabliert hat, wirklich ganz genau. Denn es geht eben um quasi einen Machtzirkel, um Herrschende, die sich durch die Allgemeinheit an der Öffentlichkeit bereichern. Und da gibt es noch einige andere Sehenswürdigkeiten, auch tierischer Natur. Mhm. Vielleicht ein kleiner Teaser. Es leben jetzt Zebras dort in Ungarn und so viel wissen die meisten wahrscheinlich, Zebras sind eigentlich nicht heimisch in Ungarn, aber Viktor Orban und seiner Clique zu gedankt sind diese Steppenbewohner jetzt auch in Ungarn da.
Und vielleicht das Schloss müssen wir, glaube ich, auch erwähnen. Das ist also auch dieser Golfclub und generell diese Gegend war eigentlich ein Ort, wo ein Habsburger, ich glaube ein Enkel von Maria Theresia, sich so heimisch gemacht hat. Und da gibt es ein Schloss von ihm und verschiedenste Gebäude und da hat so ein Musterbauernhof da aufgebaut. Und aus diesen Resten haben dann Orban und seine Clique sich ihre neue Herrschaft aufgebaut, was finde ich auch ganz lustig ist, weil gerade aktuell hat er mehrmals Orban Brüssel, was für ihn jetzt so ein großes Feindbild ist, mit Habsburg-Wien verglichen. Also die Habsburger sind für ihn schon auch ein Feindbild und in Ungarn, deswegen ist es vielleicht auch besonders, wenn die ÖsterreicherInnen jetzt kommen und über sie berichten, weil das ist für uns Ungarn, glaube ich, eher noch dieses Besatzerbild, was man noch hat von Österreich. Jedenfalls, er hetzt gegen Österreich, aber gleichzeitig lebt er in einem, ja, das war so ein Herrenhof irgendeiner Art, was jetzt extrem aufwendig mit sehr viel Geld zu so einem Mini-Versailles aufgebaut wurde. Und davon gibt es Luftaufnahmen und ich finde es auch sehr lustig, wie lustige Ungarn da auf Google Maps immer wieder so Sehenswürdigkeiten quasi so eintragen da vor Ort und dann steht dann irgendwie Ceausescu Gedenkhaus oder unsere Steuern oder sowas. Also das sind die Ungarn, das ist wieder dieser Humor, den sie da haben. Und davon sieht man auch was, da kann man auf eine öffentliche Straße recht nah rangehen und man ein bisschen so reinschauen, aber so richtig diese ganze Pracht von diesem, das ist so eine Musteranlage französischer oder englischer Natur, der Garten und mehrere Flügel vom Gebäude und so, das ist, das muss man mal von oben gesehen haben und ja, ziemlich krass.
Mini Versailles, hast du gerade gesagt, was sagen denn die Leute in Feldschut? Ich meine, die müssen ja eigentlich, die profitieren ja wahnsinnig davon auch, oder? Ich meine, habt ihr mit denen reden können, so eine kleine Stadt, wenn da plötzlich alles glänzt und alles herausgeputzt wird?
Das ist wieder die ganze Palette, die es da gibt, also die Leute, mit denen ich geredet habe. Da gibt es die, die Angst haben, wieder was zu sagen und wirklich darum bitten, lass mich raus aus der Reportage. Es gibt natürlich auch arme Leute in Feldschut und diese Menschen haben oft Angst, etwas zu sagen. Dann gibt es die Menschen, die offensichtlich Fans sind von Orban, vielleicht auch, weil das Dorf ganz gut davon profitiert oder rechter Gesinnung sind, wer weiß, und sagen, ja, alles gut, danke, hier gibt es nichts zu sehen und mit ihren großen Hunden rauskommen, man will lieber schnell weitergehen. Und ich habe aber auch ein sehr langes Gespräch mit einem älteren Herrn da geführt, der sehr kritisch und sehr informiert ist. Da gibt es auch das Klischee, dass eben die Leute am Land keine Ahnung haben und weil eben das, darüber, wenn wir reden, über die Medienvorherrschaft von Orban und seiner Clique, dass da nichts ankommt, was abgeht. Aber der Herr wusste wirklich alles und er hat zwar trotzdem Angst, aber er hat so gemeint, mir ist es schon egal, ich bin alt, ich will, dass jetzt was ändert und ich erzähle dir alles, was will. Und hat mir interessante Sachen erzählt über Orbans Kindheit, wie er war älter als Orban.
Kannte er Orban?
Also seine Familie hat er so gekannt, das ist mal ein Dorf, da kennt man sich. Und das ist, gehört vielleicht auch zur Story dazu, dass Orban eben nicht im Dorf aufgewachsen ist, sondern am Rande, so am Wald, wo so eine Roma-Siedlung war, in so einem Lehmhaus mit einigen Geschwistern in einem sehr kleinen Haus, sehr, sehr, sehr ärmlich.
Aber das Haus gibt's nicht mehr.
Das Haus gibt's nicht mehr. Auch die Siedlung Romnia gibt's auch nicht mehr im Dorf. Die wurden dann nach der Wende mit verschiedensten Mitteln dann vertrieben. Und die Siedlung auch nicht. Und stattdessen gibt's jetzt eben dieses Haus, was die, also sein Image quasi aufhält. So ein wohlhabender Bauer, so stellt er sich da, sein Hintergrund. Aber gleichzeitig ist ja dieses Schloss da neben dem Dorf, was ja offiziell nicht ihm gehört, sondern seinem Vater, der auch durch verschiedenste Deals mit der Partei schon in den 90ern und mit Privatisierung reich geworden ist und jetzt auch Staatsaufträge bekommt aus China und Co. Also ja, also ich finde, das ist eine psychologisch, also hobbypsychologisch geschaut, eine interessante Linie von sehr arm zu diesem Protz, was ja auch in Budapest dann sichtbar ist. Er hat ja auch seine Residenz da in die Burg verlegt, quasi als König mit Sicht auf die ganze Stadt und dazu noch das Schloss zu Hause und der Fußballclub, der ihm basically gehört. Und aber im Hinblick auf diese Herkunft aus diesem Lehmhaus.
Dieser Kontrast oder diese zwei Themen waren für uns sehr bestimmend. Wir haben jetzt gerade zunächst gesprochen über diese Einschränkung der Freiheit und illiberal heißt ja eigentlich nicht viel mehr als Einschränkung der individuellen Freiheit. Dieser Demokratieabbau und auf der anderen Seite diese durchaus in vielerlei Hinsicht extreme Form der Korruption, Kleptokratie, des Ausnutzens öffentlicher Mittel. Diese zwei Elemente, die haben uns eigentlich bei der Recherche begleitet, sind uns immer wieder begegnet und sind für mich ein bisschen auch das, was jetzt markant übrig bleibt, auch wenn wir sagen, was sind eigentlich so die Eingangsfrage, was sind eigentlich so die Merkmale dieser Autokratie und wo spürt man das besonders? Ich glaube, eines, was wir am Anfang auch ein bisschen vergessen haben und was man spätestens jetzt dazu sagen muss, ist, dass ja nicht alle Menschen in Österreich und auch nicht alle politischen Parteien in Österreich sozusagen mit Sorge nach Ungarn schauen und das sozusagen schlimm finden, sondern es gibt ja in Österreich auch einige Leute und auch politische Vertreter, die das als Vorbild sehen. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir mit dieser Recherche gesagt haben, es ist notwendig, dass wir jetzt nach Ungarn schauen, denn es ist nicht nur so, dass das vor unserer Haustüre passiert, sondern Österreich steht tatsächlich oder stand vor kurzem selbst an der Schwelle, eigentlich sich in diese Richtung zu bewegen. Die FPÖ in Österreich, die ja doch vor kurzem die Wahl gewonnen hat, im letzten September, und Herbert Kickl, der Parteichef, wäre fast Bundeskanzler geworden, die hat Ungarn als deklariertes Vorbild. Unser Nationalratspräsident Walter Rosenkranz von der FPÖ hat zum Beispiel Viktor Orban als ersten Staatsgast nach Österreich eingeladen, hat ihn in der Zwischenzeit schon wieder besucht. Man kann das jetzt beliebig fortsetzen. Herbert Kickl hat zum Beispiel wahrscheinlich noch im Rausch seines Wahlsiegs, den er ja nicht umwandeln konnte in eine Regierungsverantwortung, hat mit Orban dann in Wien eine Erklärung, ein Stück Papier, das rechtlich nichts bedeutet, aber das politisch natürlich eine Symbolwirkung hat, unterschrieben, wo er eine unerschütterliche Verbundenheit mit Ungarn beschrieben hat. Und erst vor kurzem war auch Kickl und waren andere FPÖ-Vertreter in Budapest bei der sogenannten CPAC-Konferenz. Das ist ein Gipfeltreffen rechtsnationaler, internationaler Politiker dort. Und dort hat Kickl etwas gesagt, was, glaube ich, wir auch durch die Recherche auch bestätigen können. Nämlich, er hat gesagt, Ungarn ist mehr als ein Land heutzutage, sondern es ist ein Symbol geworden. Ungarn ist tatsächlich, hat diese Strahlkraft international, eben dieses Modell der unter Anführungszeichen illiberalen Demokratie umgesetzt zu haben, und ist eben für viele ein Vorbild und ist eben auch für die Partei in Österreich, die meisten Wählerstimmen aktuell hat, auf sich vereinen kann, ist das deklarierte Vorbild.
Das schmeichelt mir fast schon, als Halbungar so als Vorbild ausgerufen zu werden. Aber dazu muss man auch sagen, dass das stimmt ja sicherlich, dass Trump und andere da hinschauen. Aber Ungarn ist nicht so ein Original. Die schauen das ja alles ab bei Erdogan und Putin und sonst wo. Also das ist wirklich alles nur kopiert. Nur vielleicht das Gleiche dann in einem mehr oder weniger westlichen Land zu machen, ist vielleicht ein bisschen neu. Aber ich will dem das nicht lassen, dass er so ein Original ist.
Ja, vielleicht so eine gewisse Dreistigkeit, mit der es Orban schafft, das innerhalb der EU seit einigen Jahren sozusagen durchzuziehen. Ja.
In unserem Magazin geht es ja nicht nur um die Verbindung von der FPÖ zur Orban-Partei Fidesz, sondern es geht auch ganz konkret um einen österreichischen Investmentbanker, der auch sehr starke Bindungen nach Ungarn hat und zum Beispiel beteiligt war an der Übernahme von einigen unabhängigen Medien. Die Rede ist von Heinrich Pecina. Wie lief denn quasi diese Orbanisierung ab in Ungarn? Also wie kann man sich das vorstellen und welche Rolle hatte der österreichische Investmentbanker Pecina dabei?
Ja, also wir werden ja auf den Umbau oder mehr oder weniger die Abschaffung eigentlich der Medienfreiheit in Ungarn noch in einer der nächsten Folgen dann eingehen, genauer. Aber jetzt als Teaser, es ist eben Heinrich Pecina, ein Mitte 70-jähriger Investmentbanker aus Österreich, der in einem kleinen Ort an der Donau in Niederösterreich lebt, war ein de facto Handlanger, ein wahrscheinlich gut bezahlter Handlanger von Orban bei der Orbanisierung der Medienlandschaft. Das ist zumindest das, worauf unsere Recherche hindeutet. Das, was man fix sagen kann, ist, dass durch seine Investmentfirmen, Unternehmenskonstruktionen Pecina Medien sozusagen zusammengekauft hat in Ungarn und diese dann nach kurzer Zeit weitergewandert sind an regierungsnahe Konglomerate. Und eine sehr traurige Sache, die sich der Herr Pecina auf seine Leistungsschau sozusagen anrechnen kann, ist, dass dadurch eine ungarische Zeitung, da musst du mir dann helfen mit dem Namen, David, die Népszabadság. Und das ist eine Zeitung, die für mich zwar unaussprechlich ist, aber die in Ungarn, den wurde mir beschrieben, eigentlich den Stellenwert des Standards hatte. Und diese Zeitung gibt es nicht mehr in dieser Form, ist durch die Mithilfe von Pecina der Regierung einverleibt worden
ist glaube ich ganz eingestellt worden 2016.
Ist ganz eingestellt worden.
Und zwar extrem schnell, und das kann man glaube ich nicht genug betonen, wie schockierend und schnell das ging und wie wichtig und groß diese Zeitung eigentlich war. Also der Standard aber noch mit noch viel mehr Tradition, natürlich auch sozialistischer Tradition, was nochmal ein bisschen zweifelhaft ist. Aber für mich persönlich war das auch ein Einstand und ein Moment, obwohl ich da schon in Deutschland gelebt habe. Aber meine politische Bildung begann mit dieser Zeitung auf dem Klo in den 2000 Jahren. Und das war so die Zeitung und die größte und die eine unabhängige Zeitung. Und dass eine Zeitung so, eine ganze Redaktion dann einfach verschwindet vom einen Tag auf den anderen. Und die Orban-Regierung und er selbst schaut da so mit so einem Halblächeln, ja, hat mit uns da nichts zu tun, zu. Das ist gespenstisch oder wirklich, das macht dann doch ein bisschen Angst.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Ziel, das wir jetzt mit dieser Berichterstattung verfolgen, ist, dass wir diese Verbindungen deutlich machen wollen, weil es natürlich auch, kommt mir vor, für österreichische Firmen oder eben solche Leute sehr angenehm ist, dass eben wir in Österreich dann oft dann nicht so viel mitbekommen, dass nicht so genau wissen, was in Ungarn passiert. Es gibt ja auch einige Firmen, da werden wir in den nächsten Folgen noch drüber reden, aus Österreich, die zum Beispiel Orbans Lieblingsfußballverein unterstützen oder die dann bei unterschiedlichen Projekten, die man eigentlich, sagen wir mal, wohlwollend als sinnlos Projekt bezeichnen kann, aber eigentlich fast schon von Korruption sprechen kann, wie zum Beispiel so eine total sinnlose, überdimensionierte Schmalspurbahn in Felschut, wo eben auch österreichische Firmen dann beteiligt sind, Bauprojekte umsetzen, zum Beispiel die Strabag, wie David recherchiert hat, bekommt in Ungarn viele, 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 viele öffentliche Aufträge und war zum Beispiel lange Zeit Sponsor auch von dem Fußballclub.
Wie funktioniert das System Orban, fragen wir in dieser Folge. Und nach der Hauptstadt und der Orban-Heimat wollen wir uns jetzt auch einer Region nochmal widmen, die ich sehr spannend fand. David, du warst für uns in einer der wirtschaftlich abgehängtesten Regionen. Warum, erklär mir das bitte, ich kann es nicht verstehen, wenn es viel Kleptokratie gibt, die Elite sich bereichert, warum wählt man in einer armen Gegend denn dann diese Partei?
Ja, das war so die Hauptfrage dieser Recherche und die ist nicht einfach zu beantworten, da gibt es sehr viele Antworten drauf. Also die Region, das ist Nógrád und auch eine größere Region Nordungarn, die auch auf dieser EU-Regionliste einer der ärmsten ist überhaupt, auch in der EU. Und aus verschiedenen Gründen, da ist die Industrie abgewandert nach der Wende und gibt keine Minen mehr und so weiter, sehr klassische, leider, Gründe. Und da ist die Armut wirklich groß und die ist auch so abgeschnitten. Das ist unweit von Budapest, da kann man, das ist Luftlinie, ich glaube 80 Kilometer nach Budapest, aber es braucht man irgendwie 2 Stunden und Umstieg, da eben hinzukommen mit dem Zug und mit dem Auto auch recht lang. Und also Gründe, wo lege ich da überhaupt los? Also zum einen gibt es Menschen, die, da gibt es auch eine große Bevölkerung von Romja und da gibt es dann Leute, die, ich bin kein Rassist, aber da habe ich so einen ganz klassischen Mensch dieser Art getroffen, die dann neben einem Dorf leben, wo eben keine Romja leben und da so runterschauen auf die Romja und dann Orbans doch oft öfters rassistische Äußerungen und Gesetze auch gegen die Romja-Bevölkerung gutheißen oder heimlich gutheißen. Dann gibt es die Leute, die profitieren. Es gibt dann auch da so kleine Dörfer oder Kleinstädte, wo ein bisschen so Feldschutartig so die lokalen starken Fidesz-Männer sind und dann von denen alles abhängt wirtschaftlich, was ein bisschen da ist, Aufträge von der Stadt und überhaupt kleine Firmen und so und die dann auch als Orte profitieren. Und dann hängt man da drin und dann ist man entweder dabei oder man ist nicht dabei. Es ist diese Einparteien-Mentalität ist da irgendwie geblieben oder wiedergekommen vom Sozialismus, dass alles von dieser einen Partei abhängt. Und ich habe das Gefühl, dass es psychologisch wieder eigentlich, dass es manche Menschen das fast wollen oder das so brauchen, diese eine Partei und diese starke Mitte irgendwie, wovon alles abhängt. Dann gibt es die Leute, die, also die meisten wissen über Feldschut, über diesen Fußballclub, über das Schloss meistens auch, über Mészáros, den vielleicht Strohmann von Orbán. Aber die haben dann ja aus, oder was sie dann sagen, es sind eh alle korrupt und alle werden stehlen und zumindest haben wir den Orbán und hey, die haben diese eine Straße doch gebaut deswegen wählen wir den doch nochmal. Dann gibt's die, die aus diesem oder anderen Gründen gar nicht erst wählen gehen. Da gibt's auch kuriose Gründe wegen eben viele Romja, die diese wahrscheinlich Verschwörungstheorie anhängen, dass Orbán auch ein Rom ist. Was ihr erwähnt habt, dass er in diesen Siedlung aufgewachsen ist mit vielen Romja und ihn vielleicht deswegen wählen. Aber da will ich auch dazu sagen, es ist nicht ganz hoffnungslos. Ich habe auch viele Leute getroffen, auch wieder auf dem Land, ganz abseits, die doch sehr gut Bescheid wussten, wie dieser Herr im Heimatort Orbans, und die teilweise auch Angst hatten, was zu sagen. Aber wenn man dann doch ins Gespräch kam, anonym dann doch geäußert haben, dass sie sehr hoffen auf eine Wende und auf auf die nächste Wahl, die in ja einem knappen Jahr ansteht, und auf die Bewegung von Peter Major, dem Oppositionsführer. Und es gibt durchaus auch die Leute, die einem Hoffnung geben, dass vielleicht was sich verändern wird. Ja,
ich glaube, das war ein guter Teaser, weil dieser Name Peter Madja, den muss man natürlich erwähnen aktuell. Der ist für den politischen Diskurs in Ungarn ganz entscheidend. Das ist der erste ernsthafte Herausforderer von Viktor Orban. Ich kann vielleicht nochmal sagen, jetzt sozusagen mit meinem frischen Blick, als jemand, der auch mit dieser Frage nach Ungarn gefahren ist, warum ist Orban so erfolgreich? Da lohnt es sich wirklich, länger jetzt drüber zu reden, und ich glaube, das sollten wir vielleicht in der nächsten Folge dann machen, weil da gibt es wirklich viele, viele Faktoren. Das hat was mit Wahlsystem zu tun, das hat aber auch natürlich was mit Geschichte zu tun und natürlich auch mit den Oppositionsparteien, und die sind auf jeden Fall auch eine Diskussion und eine Folge wert.
Unbedingt. Ich freue mich auch schon auf Folge 2, denn die kommt schon in den nächsten Tagen. Aber mit der ersten Folge zu unserem neuen Podcast Die Redaktion war es das jetzt erstmal. Danke an euch beide. Wenn ihr euch tiefer mit dem Thema beschäftigen wollt, dann jetzt am besten unser neues Magazin Ungarn, eine Reise ans Ende der Demokratie bestellen. Ihr findet darin Reportagen, Datenrecherchen und Hintergrundanalysen zu Ungarn, sorgfältig recherchiert und klar erzählt. Dossier ist übrigens werbefrei und mitgliederfinanziert. Und solche Recherchen und auch den Podcast gibt's nur durch euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kauft das Heft oder werdet direkt Mitglied auf crowdfunding.dossier.at. Vielen Dank für das Interesse, schön, dass ihr zugehört habt. Bei Anmerkungen, Lob oder Kritik zum neuen Format schreibt uns doch gerne über Social Media und bewertet diesen Podcast auf der Plattform eures Vertrauens.